Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Ein aufregendes Auftaktspringen in Oberstdorf liegt hinter uns. Die 73. Verschanzentournee ist mit einem echten Knaller gestartet. Und genau über den spreche ich, Luis Holoch, in dieser neuen Ausgabe der Flugshow mit unserem Mann vor Ort, mein Co-Host Tobias Ruf. Servus, Tobi.
Hallo, servus, Luis. Hallo an alle da draußen.
Ja, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, wir müssen einen kleinen Hinweis vorab starten, denn wir nehmen in einem ganz anderen Setting auf als üblich. Du bist in Kempten im wunderschönen Oberallgäu. Ich sitze in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Deswegen, wenn heute soundqualitätsmäßig ein bisschen was anders sein sollte, dann entschuldigt das. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Ja, lieber Tobi, ich glaube, ich kenne niemanden, der die Vierschanzentournee so sehr verehrt wie du. Was haben denn diese ersten beiden Tourneetage mit dir gemacht?
Ja, du hast gesagt, mit einem Knaller gestartet. War es denn überhaupt so ein Knaller? Also rein, was die Atmosphäre angeht, was die Bedingungen angehen, wunderbar, wunderschön. Du hast gesagt, ich sitze hier in Kempten, da bin ich seit 3 Jahren immer, wenn es zur Verschanzentournee geht. Also ich fahre schon länger zur Tournee, aber ja, da in Oberstdorf was zu finden, es ist sehr, sehr teuer und es ist sehr überladen. Diese kleine Gemeinde, die ist einfach auf so ein Massenpublikum nicht ausgerichtet. Ja, fahrt's mal im Sommer dahin, fahrt's zur Tournee hin und das eine Oberstdorf hat mit dem anderen nichts zu tun. Und deswegen ziehe ich mich immer hier ein bisschen zurück. Kempten braucht so gute 30 bis 40 Minuten mit dem Auto dann immer nach Oberstdorf. Und ja, also es ist alles weiß hier. Es ist richtig kalt. Hab eine Wasserflasche über Nacht rausgestellt. Alles zugefroren. Das war auch die letzten Jahre tatsächlich nicht immer der Fall. Dann die Bedingungen fantastisch. Sonnenschein am Nachmittag. Auch der Wind war jetzt nicht der große Faktor. Das übliche Oberstdorf-Thema halt, dass mit Sonnenuntergang sich die Thermik ändert, ist natürlich nicht nur in Oberstdorf so, sondern kennen wir auch von anderen Orten. Aber ja, Stimmung gigantisch. Wenn es nach den Zahlen geht, war es ja wieder ein neuer Rekord für die Qualifikation. Man sagt da jetzt aber auch seitens des Veranstalters, hey, wir wollen den Begriff Rekord nicht überstrapazieren. Das war im letzten Jahr sowas Besonderes, dass man da damit rausgegangen ist. Aber jetzt wegen jedem 50 oder 100 plus, 100 minus, dann kommen mal irgendwann 800 Leute weniger. Dann heißt es, oh, schwindet das Interesse. Also man will damit jetzt auch nicht zu groß gehen. Aber Begeisterung, ja, das ich habe es in meiner Kolumne geschrieben, hier schlägt das Herz der Vierschanzentournee. Also von all den Orten dieser 4 Stationen ist die Tournee in Oberstdorf einfach am präsentesten. Die Leute haben Bock drauf, es geht los und Stimmung wie immer sehr ausgelassen, wenn das Wetter dann noch mitspielt. Wirklich gut. Jetzt die Frage, die Ausgangsfrage, war es denn sportlich überhaupt so ein Knaller? Also ich finde, wir haben einige Fragen geklärt bekommen, vor allen Dingen rund um das Thema mit / Geheimfavoriten. Da haben sich jetzt schon einige verabschiedet, die man so ein bisschen auf der Liste hatte. Ansonsten, was ganz vorne, ganz oben passiert ist, ist für mich kein Knaller. Also die 4 Besten des Winters waren auch die 4 Besten zum Auftaktspringen.
Ja, kann man definitiv so sagen. Es bezog sich in meiner Meinung mehr darauf, was wir tatsächlich für weite Sprünge gesehen haben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wie viele weite Sprünge über Hills heißt, vor allem wir in so einer Häufungen gesehen haben in den letzten Jahren. Also klar muss man da auch sagen, die Jury war schon ziemlich mutig phasenweise. Also wenn selbst Severin Freund im ZDF kritisiert, dann dürfen wir das erst recht kritisieren. Aber natürlich, sagen wir mal so, die ganz große Überraschung ist jetzt ausgeblieben. Es stellte sich ja nach dem Qualitag eigentlich nur die Frage, wenn es jetzt 5 Österreicher seien oder doch weniger.
Ja, dass die 3... Ja, müssen wir vielleicht eine neue Tankstelle irgendwann aufmachen. Also, dass die 3 stabiler sind als die 5, also dass Kraft, Hörl, Schofinig stabiler sind, was die Konstanz angeht, als Ordner und Heiböck, ist auch keine Überraschung. Auch das haben wir die Saison über schon gesehen, dass es innerhalb von von 2 Tagen dann so klar auch sichtbar wird. Hätte auch anders laufen können, aber wir reden über die Vierschanzentournee. Es sind 8 Sprünge, die in die Wertung reingehen. Und dass ein Ortner und ein Heibel plötzlich über 8 Sprünge eine Konstanz aufweisen, die die anderen haben, das hatte ich eh nicht auf dem Papier. Und dass mal an einem Tag sich das in der Konstellation so ausgeht, dass die 5 dann da oben stehen. Mei, wenn der Pius eine gute Landung setzt in der Qualifikation, sprechen wir auch nicht von 5 Österreichern, aber wirkt natürlich auf den ersten Blick erschlagend. Und auch ich habe es in meinen Überschriften ein bisschen, das heißt, überstrapaziert. Ich habe schon gesagt, hey, das ist schon ein Schock an die Konkurrenz, weil diese Qualifikation ist der erste wirkliche Richtwert der Vierschanzentournee. Und wenn du dann gleich da 5 Stück auf den ersten 5 Positionen platzierst, ist das eine Ansage an die Konkurrenz. Also es stimmt alles, das Teamgefüge ist wahnsinnig gut. Man sieht es und beobachtet es auch von den Körpersprachen her. Das ist so eine verschworene Einheit. Und obwohl ja ein Čofenik, ein Hörl in echt direkter Konkurrenz zu einem Stefan Kraft stehen, der die Tournee schon gewonnen hat. Das heißt, was für Čofenik und Hörl noch riesige Ziele sind, hat der Kraft die schon erreicht. Nichtsdestotrotz sind die dahin und es war ehrliche Freude gestern, als er dieses Auftaktspringen dann gewinnt. Also Setup, Material, Teamatmosphäre, die Leistungen natürlich, alles da, stimmt alles, ist alles gut. Und ich habe mit Martin Schmidt gestern ein bisschen gequatscht und wir haben mal so ein bisschen überlegt, wo kommt das denn eigentlich her? Also Martin sagt natürlich auch, das hat es sich schon viele Jahre abgezeichnet. Also wenn man in Jugend-Juniorenbereiche schaut, wenn man sieht, welche Veranlagungen die auch mitbringen, wie dann so eine Teamdynamik entsteht, du orientierst dich immer an den Besten. Du musst unglaublich gut sein, um überhaupt einen Platz in einem Team zu bekommen. Grüße gehen raus an Manuel Fettner zum Beispiel. Das ist das eine. Und dann war ein Punkt, den ich erwähnt hatte, dieser Olympiasieg 2022. Ich glaube, dass der, was das Teamgefüge angeht, wahnsinnig viel freigesetzt hat, weil der kam zu diesem Zeitpunkt. Sie waren da schon im Pool der Mitfavoriten dabei, einfach weil in einem klassischen Teamspringen von 4 Athleten es nicht so viele Nationen gibt, die um die ganz großen Medaillen mitspringen können. Aber die Top-Favoriten waren sie damals nicht. Und sie haben es trotzdem gewonnen. Und wir erinnern uns alle noch an diese Bilder aus diesem Teamhotel, diese speziellen Olympischen Spiele, wo du gezwungen warst, auch einkaserniert zu werden, unter sich selbst zu bleiben, weil du nicht rausgehen durftest. Und da habe ich das Gefühl, ist eine verschworene Gemeinschaft entstanden. Und wir sind jetzt 3 Jahre später und da ist es sowas von präsent. Also ja, Leute, unglaublich. Also, dass eine Nation so ein Niveau, mal, wir reden auch schon länger drüber, aber es ist die Tournee und da ist ein anderer Druck auf der Kiste und ist ihnen egal. Sie rufen die Dinge ab und da kann auch ein Daniel Čofenik mal einen nicht so guten ersten Durchgang haben, ballert er halt einen extrem guten zweiten raus und steht dann auch auf dem Stockerl. Also ja, das war schon eine Machtdemonstration in Oberstdorf, Station Nummer 1. Wir haben noch 3 Stationen, aber die Weichen sind auf jeden Fall gestellt.
Und ich finde, man kann in diesem Fall eigentlich gar nicht überstrapazieren, weil als ich mir dann mal angeschaut habe, wann es den letzten österreichischen Dreifachsieg in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee gab, das war 2011, da hat ein gewisser Gregor Schlierenzauer vor einem gewissen Andreas Kofler einem gewissen Thomas Morgenstern gewonnen. Deswegen würde ich sogar sagen, wir sind gerade dabei, wenn sie nicht schon fertig entstanden ist, dann entsteht jetzt eine goldene Generation zu sehen. Also im wahrsten Sinne des Wortes halt. Das, selbst für österreichische Verhältnisse war das schon ziemlich außergewöhnlich. Und find's spannend, dass du als ersten Čofenik in den Ring geworfen hast, weil der hat ja quasi den umgekehrten Wettkampf des Michi Heiböck gesprungen. Erster Sprung, aber dann, was er dann im zweiten rausgeholt hat, bester in diesem Sprung, das war schon wirklich à la Bonheur, muss man sagen.
Ja, und dann stehst du als Čofenik da oben, der ja von den Top 3 am wenigsten Erfahrungen und am wenigsten Erfolge auch mitbringt und denkst so, boah, shit, jetzt ist mir der Erste, der wirklich zählt, der ist mir überhaupt nicht aufgegangen und der kommt der ein oder andere sicher ins Nachdenken und setzt nochmal so einen hin. Und dann sprechen wir von denen, die wir vorhin erwähnt haben, von Andy Wellinger, von Angela Nischek, von Marius Lindwig, von Ryoyo Kobayashi, die alle immer in so einem Süppchen von Mitfavoriten oder Geheimfavoriten mitgeschwommen sind, die jetzt aber alle ihr Tourneeköfferle gepackt haben und der Laden ist zu. Und das hätte in einem schlechten Fall auch einem Tschofenik passieren können. Und sich da so rauszuarbeiten, das macht ihn schon zu einem Anwärter für Größeres. Aber gut, da steht er auf einer Stufe mit seinen zwei anderen Kollegen. Und ja, deswegen sehr beeindruckt. Aber, und jetzt kommen wir zum vierten Platz, da bin ich auch ehrlich gesagt schwer beeindruckt, gell? Wie das losgegangen ist, die ersten
Tja.
zwei Trainingssprünge. Wir hatten noch einen Call am 23. Dezember mit Martin Schmidt und mit Werner Schuster, dem ehemaligen Bundestrainer. Und nach Engelberg, beide waren sich einig, haben gesagt, es wird wahnsinnig wichtig, gerade für Pius Paschke, wie der erste Trainingssprung läuft. Kann ich Engelberg aus den Kleidern schütteln? Finde ich wieder zurück zu meiner Routine, komme ich da wieder gut rein. Und dann sehe ich die zwei Trainings und denke mir so, oh. Jetzt geht's dahin. Weil wir haben ja Pius auf so einem hohen Niveau punktuell in der letzten Saison gesehen, aber über einen längeren Zeitraum einfach nicht. Wir haben auch keine Erfahrungswerte. Kann er so wie damals der Wettkampfgeiger. Klassiker. So, im Training war er, keine Ahnung, 47. Erster Durchgang, zweiter. Und das hat er ja über 2, 3 Jahre gefühlt durchgezogen. Die Erfahrungswerte hat man bei Paschke nicht. Und dann dachte ich nach den ersten zwei Trainings, eieieiei, das gefällt mir gar nicht. Die Qualifikation hat mich doch dann eher beruhigt, aber den Wettkampf, den er jetzt geliefert hat, der hat mich sehr beruhigt. Weil, was da unten wieder los war und wie diese Leute plötzlich den Pius Paschke auf dem Schirm hatten, weil sonst der Klassiker die letzten Jahre, Geiger, Wellinger, das waren die großen Namen und da war es am lautesten. Und jetzt war es halt bei Pius Paschke gefühlt am lautesten. So. Und das dann umzusetzen, wow, bin schwer beeindruckt. Und er ist in diesem Pool, also wenn jetzt die drei Österreicher, die sind ja bei weitem noch nicht durch. Wir sind an Station 1 und er ist aber trotzdem dran. Er ist voll mit drin und dass er das unter dem Aspekt, dass Engelberg schlecht lief, dass die Trainings schlecht liefen, dass er das unter dem Aspekt dann so in den Wettkampf runterbringt, wow, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Und auch nach dem ersten Durchgang war ja im Endeffekt klar, die deutschen Tournee Hoffnung. Da ist nur noch er übrig geblieben. Und das schon nach einem von 8 Wertungsdurchgängen so zu wissen und zu antizipieren, macht halt die jahrelange Erfahrung auch aus. Und dem Druck so standzuhalten, absoluten Respekt und super, guter Auftakt. Er ist voll dabei. Und man muss als Deutscher auch nicht immer in Oberstdorf gewinnen. Das hatten wir oft. Und am Ende, Mai, 23 Jahre sind 23 Jahre. So, und deswegen, er ist jetzt in einer schönen Lauerposition, auch dieses Spielchen im Vorfeld, ja, die Österreicher, der Pius ist natürlich der ganz klare Favorit, dem das schön zuzuschieben, das spielt es jetzt nicht mehr. Er ist ab jetzt in der Jägerposition und kann sich das jetzt in Ruhe anschauen. Jetzt geht es erstmal nach Garmisch, da hatten die Österreicher schon ihre Probleme in den letzten Jahren, insbesondere Stefan Kraft. Und selbst wenn sie Garmisch durchkommen, fahren sie jetzt dann nach Innsbruck. Auch Österreich wartet 10 Jahre auf einen Sieg bei einer Vierschanzentournee. Das ist viel für so eine große Nation mit so prominenten und gut besetzten Leuten. Und dann fahren sie nach Innsbruck. Jetzt ist Innsbruck ausverkauft. Auch das hatte ich die letzten Jahre nicht in Erinnerung. Also da entsteht jetzt schon auch ein Hype. Und dann plötzlich mit einer anderen Drucksituation nach Österreich zu fahren, ist auch nicht so leicht. Also wenn Pius in dieser Jägerposition bleibt, der muss halt schauen, dass der Abstand nicht jedes Mal 10 Punkte dann bist du irgendwann in einer Range, die du nicht mehr holen kannst. Aber wenn er jetzt in so einem Segment zwischen 10, 15 Punkten auch nach Garmisch noch dran ist, dann möchte ich mal sehen, was in Innsbruck passiert. Weil dann wird der ein oder andere Österreicher von den Top 3 auch anfangen nachzudenken und dann kann so ein Ding auch schnell vorbei sein. Wir Deutsche wissen, wovon wir reden. Also deswegen Hut ab, wirklich gut. Piers Paschke gefällt mir gut und ja, also da ist natürlich für die Dynamik und für die Spannung auch unfassbar wichtig, dass er schon auch noch mit dabei ist. Dass man jetzt nicht nach Station 1 sagt, ja, es werden österreichische Meisterschaften gefühlt und deswegen war gut und die Leute haben sich wirklich auch gefreut für ihn und erkennen das auch an und ja, spannend und ja, ganz gute Voraussetzungen. Wie gesagt, mir gefällt diese Jägerposition ehrlich gesagt gut. Besser als dieses, ach, man führt an und dahinter versammelt sich die bissige, gierige Meute. Machen wir es doch, probieren wir es doch mal auf diese Art und Weise.
Finde ich auch ganz charmant. Ich glaube auch, dass das Schwierigste, mental Schwierigste für ihn bei dieser Tournee jetzt sogar schon geschafft ist,
Ja, sehe
weil
ich auch so.
nach dem Training eh alle erwartet haben, ach Gott, das läuft halt so, wie es immer läuft für die Deutschen. Dass die Österreicher ihm die Favoritenrolle zugeschoben haben, das habe ich von Anfang an nicht verstanden. Und jetzt spätestens mit dem Ergebnis können sie sich auch nicht mehr dagegen wehren, dass sie da definitiv in der Pole Position sind, aber ich bin auch extrem gespannt jetzt, was in Garmisch-Partenkirchen passiert. Blöd nur, dass es jetzt diesen Ruhetag gibt. Eigentlich ist man schon wieder heiß drauf, zu sehen, wie das Ganze weitergeht.
Gönn mir mal einen Tag Ruhe, mein Lieber, bitte.
Ist schon recht, ja.
Ich brauche ihn auch.
Wenn wir uns das Ergebnis insgesamt anschauen, wir stellen uns ja jedes Jahr nach Oberstdorf so die Frage, ja, wo setzen wir denn den Cut bei denjenigen, die überhaupt noch irgendeine große Chance haben, dann finde ich es auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr offensichtlich, dass es tatsächlich nur noch die Top 6 sind. Also neben den drei Österreichern und Piers Paschke sind es halt noch Johann-André Forfang und Gregor Deschwanden, bei dem wir ja auch sehr gespannt waren, wie er seine Form aufrechterhält, aber auch der wirklich sehr stabil unterwegs gewesen gestern.
Ja, der springt da in Ruhe sein Ding runter, echt auf gutem Niveau. Und von dem will niemand was.
Ja.
Also die Medien und die Journalistentraube, die stürzen sich natürlich alle auf die Top-Leute. Von dem will niemand was, der läuft da so unbeschwert rum, der lief auch an uns, an der schreibenden Zunft dann vorbei und mein, klar hätte ich natürlich schon auch gern mit ihm gesprochen, aber ich wusste, ah ja, danach kommt jetzt der und dann kommt der und ja, Mensch, habe jetzt da irgendwie gerade keine Zeit, so leid es mir auch getan hat, aber es ist halt auch unser Business, unser Geschäft und gut für ihn, gut für ihn. Und er hat das Weltcup-Niveau 1:1 mit rübergenommen, 1:1 übertragen. Das ist das Segment, wo ich ihn auch sehe, kann definitiv Ausschläge nach oben geben. Ich traue ihm auf jeden Fall einen Podiumsplatz zu in der Vierschanzentournee, wenn er das Niveau hält und ja, Hut ab. Also, dass er in seiner Karriere da nochmal in diesem Dunstkreis, weil, denk an die Namen, die ich vorhin genannt habe, die man jetzt schon abhaken kann, aber dass er noch zu denen gehört, die noch mit dabei sind, das ist aller Ehren wert. Und bei Vorfang, ja, die angekündigten Vaterfreuden scheinen da nochmal echt, ja, du lachst, aber sowas kann dir auch natürlich sagen, hey, so, pff, Sport ist das eine, Privatleben ist das andere und er wird jetzt Papa, hat das vor kurzem auch verkündet und ist da mit einem Strahlen da rumgelaufen gestern. Klar, tragen die Ergebnisse auch dazu bei, aber sowas in einem Sport, wo so viel auf den Kopf ankommt, kann natürlich auch was freisetzen, ey. Und Vorfang hat uns zwei brutal gute Tage gezeigt. Also wirklich gut. Und als ich ihn dann immer so gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, unser berühmtes, beliebtes Sprichwort, die Tournee schreibt ihre eigenen Geschichten. Warten wir mal ab. Es reden alle über Deutschland und Österreich. Warten wir mal ab. So. Ey, ich bin jetzt weit davon entfernt, den Vorfang zu einem wirklichen Mitfavoriten zum Turniersieg auszuerkoren. Aber warten wir mal ab. Merkt euch mal den Namen. Ich habe auch zu den Kollegen gestern gesagt, man redet dann so und dann habe ich gesagt, oh, jetzt schaut's mal hin, da kommt wieder der Vorfang. Und irgendein Gefühl ist da, dass wir von dem noch was Tolles sehen bei der Tournee. Hat mir gut gefallen. Er hat uns ja auch schon oft gezeigt, dass wenn alles klappt, dass sein System an sich auch für ganz vorne, für Top 3 reichen kann. Und wenn jetzt dieses, der Schädel kommt dazu, von ihm wird niemand was erwarten, auch in Norwegen nicht. Auch da fokussiert sich es natürlich noch auf die großen Namen Lindvik und Granerud. Und in so einem Dunstkreis springt sich's dann gut und ja, schauen wir es uns mal an. Gut, dass er noch mit dabei ist. Also wenn wir jetzt wirklich nur noch über 4, 5 sprechen und dass Norwegen dann auch nicht dabei ist, weil Slowenien ist raus, Japan ist raus, Polen sowieso, brauchen wir jetzt heute auch nicht drüber sprechen. Ich muss in 22 Minuten Checkout hier machen im Hotel. Wenn wir über Polen anfangen, muss ich noch eine Nacht dazu buchen, dann wird es teuer. Und deswegen, ja, gut, dass er dabei ist. Freut mich. Und jo, ich würde ganz, ganz kurz noch gerne über Andy Wellinger reden, weil ich mit dem auch noch sprechen konnte nach seinem zweiten Durchgang. Boah, Mai war der enttäuscht, ey. Er ist nach seinem zweiten Durchgang, also er ist ja recht früh gesprungen, 23. war er, glaube ich, nach dem ersten. Ist er dann auch irgendwann nach Materialkontrolle, Fernsehinterviews und so weiter. Wir Journalisten, wir Schreibenden sind dann das letzte Glied in der Kette da immer, in der Mixzone. Und er ist dann ganz schnell an uns vorbei und wir so, ja, Andi. Und er so, ja, er wird jetzt noch gern den Wettkampf zu Ende schauen, dann kommt er vielleicht nochmal. Und dachte ich so, okay. Aber es ist Andy Wellinger, er hat dann sein Zeug abgelegt, ist dann schnell vorbeigekommen und hat gesagt, okay, komm, quatsch mal schnell 5 Minuten, ist ja eben ein bisschen Unterbrechung gewesen. Und Mai, seine Lausbubenart, die kann er nicht ablegen, die hat er drin. Und ich musste zurückdenken an Olympia 2018. Auch da war er ein Lausbub und da hat er Erfolg gehabt. Und ich sehe ihn ja eigentlich jedes Jahr, aber diese traurigen Augen habe ich bei ihm noch nie gesehen. Der war mega enttäuscht. Er hat durch seine Schlagfertigkeit, seine Lausbubenart, die Sprüche, die hat er schon immer noch drauf und seine Art ändert sich zum Glück auch in sowohl 2018 in den großen Erfolgen als auch 2024 in bitteren Momenten ändern sich nicht, aber so habe ich Andy Wellinger eigentlich in einem Wettkampf, der hat schon andere Sachen mit Verletzungen so erlebt, aber in einem Wettkampf habe ich ihn so echt noch nicht erlebt. Der war bitter, bitter, bitter enttäuscht. Und er hat selber gesagt, klar, ich kann die Tournee nicht mehr gewinnen und diese großen emotionalen Worte, dafür ist er nicht der Typ, da ist er dann eher so ein bisschen, ah, gut, ist jetzt halt so und so weiter und dann haut er ein, zwei Sprüche raus, aber mal ihn so zu sehen, das hat mir echt wehgetan, weil schon nach Oberstdorf, wo er im letzten Jahr dastand und gewonnen hat und er gesagt hat, das war eigentlich mit sein schönster Karrieremoment, da zu stehen und diese Bilder im letzten Jahr, auch die kriege ich nicht aus dem Kopf und ihn dann so zu sehen, puh, hat mir ein bisschen wehgetan. Armer Kerl, hat mir echt leid getan, aber Mai, so ist der Sport, das hat er schon auch gesagt, und ihm fehlt die Leichtigkeit, ihm geht an der Kante Sitzposition, der Übergang, Tisch, Flug. Er hat gesagt, es fehlen nur Kleinigkeiten, hat er vorher gesagt. Und er hatte ja auch gehofft, dass die Kleinigkeiten nach oben, dass sich die Kleinigkeit nach oben löst. Jetzt waren es halt zwei Kleinigkeiten nach unten und dann ist die Tournee schon nach Station Nummer 1 beendet. Und das ist einer seiner großen Träume. Was hat er denn noch? Er hat ja fast alles gewonnen, was es gibt. Er war so erfolgreich, aber diese Tournee, die hat so einen Stellenwert und jetzt heißt es wieder ein Jahr warten. Und Skispringen ist so ein schnelllebiges Geschäft. Wer weiß, in welcher Form er in einem Jahr zur Tournee anreist. Weil, Luis, muss ich dir nicht sagen, das kann in einem Jahr wieder ganz anders aussehen. Und dann zu wissen, ich gehöre zum Dunstkreis der Favoriten. Ich habe das eigentlich alles drauf gerade, was die Form angeht. So lang wie möglich, um die Tournee mitzukämpfen. Und dann reicht es wieder nicht. Und das schon nach Station 1. Puh, die Momente, die habe ich auf jeden Fall. Ich habe ihn noch im Kopf. Ihn so zu sehen hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag und sehr schätze. Und ja, das wollte ich mit euch teilen, weil es ja, schon einer der bewegendsten Momente auf jeden Fall der diesjährigen Station Oberstdorf für mich war.
Ja, da musste er auf jeden Fall sehr, sehr tapfer sein, als er da gestern die Runde gedreht hat. Also den Eindruck, den du jetzt so aus nächster Nähe geschildert hast, den habe ich vor dem Bildschirm auch gehabt. Und ja, muss man ja unterm Strich so sagen, leider sehr enttäuschend für ihn, wie auch für die drei DSV-Adler, die ja gar nicht in den zweiten Durchgang gekommen sind. Mal bei Adrian Tittel war damit zu rechnen, Tourneedebüt und dann noch dem Teamkollegen Piers Paschke als K.O.-Duell-Gegner und Philipp Raimund und Stefan Laie, muss man so hart sagen, da stimmt die Form aktuell einfach nicht. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob sich in Garmisch-Partenkirchen nicht vielleicht der ein oder andere so sehr anbietet, dass man vielleicht schon zur Tournee-Halbzeit da eine Rotation anschmeißt.
Das ist eine klare Geschichte.
Ja.
Wenn sich Laie und Raimund nicht wirklich steigern in Garmisch und einer aus der nationalen Gruppe, wir kennen jetzt ja auch die Namen, also Luca Roth, Konstantin Schmid, Felix Hoffmann, Markus Eisenbichler, wenn sich da einer oder sogar zwei, auch da, ich habe mit Martin Schmid vorher gesprochen und gesagt, Martin, meinst du, dass nach Garmisch, wenn sich da einer aufdrängt und die anderen zwei sich nicht steigern, dass da ein Wechsel stattfindet? Sagt er, einer ja. Zwei glaubt Martin nicht. Und da haben wir danach noch gequatscht. Und da haben wir beide gesagt, jetzt können wir uns zwei schon tatsächlich vorstellen. Weil so leid es mir für die tut und ich mag beide unheimlich gern. Aber sorry, das ist natürlich nicht, das ist ja indiskutabel. Und wenn jetzt die den Schwung mitnehmen aus dem COC, wo sie wirklich auch gute Resultate erzielt haben, und Markus Eisenbichler und Garmisch, das passt. Schanze zu Eisenbichler passt. Und er wird da schon auch mit einer Mentalität, jetzt oder nie, ich will es euch allen nochmal zeigen, reingehen. Und wenn Eisenbichler und Risiko auch passen, dann kann es da ja in die Top 10 sogar gehen. Er hat es uns in Ruka ja gezeigt. Auch das passt und dann wird er Achter. Und auch das kann in Garmisch passieren. Und wenn sich die anderen nicht wirklich steigern, dann fahren nach Innsbruck andere mit. Aber dafür sind ja Laie und Raimund auch Teamplayer genug und Realisten genug. Da werden die dann auch das akzeptieren und werden das einsehen müssen. Weil was willst du mit Platz 48 hier anstellen? Das bringt ja nichts.
Ja, vor allem, also bei Laie sprachen die Interviews ja auch Bände, die er gegeben hat, dass er dann sagt, ja, einzige Hoffnung ist jetzt quasi neue Chance, neues Glück. Aber wenn du das schon so preisgibst, dann weißt du auch, wie es um die Psyche da irgendwo bestellt ist und dass einfach sehr, sehr vieles zu einer Topform aktuell fehlt. Und für mich ist er sogar noch eher Streichkandidat als Philipp Raimund
Ja,
aktuell. Aber
absolut, absolut.
werden wir ja dann sehen. Eins noch zum deutschen Team, wenn man jetzt die Ergebnisse außen vor lässt und sich einfach nur die Jubelbilder anguckt, hätte man ja meinen können, dass Karl Geiger das Springen gestern gewonnen hat.
Ja, und wenn man die Stimmung sich angehört hat, ja klar, das ist Oberstdorf, das ist seine Heimat, seine Heimschanze. Und da so reinzustarten, schwierig und zu wissen, hey, ich habe da so einen rausgeballert. Mega gut. Karl weiß ja selber, du hast es, glaube ich, hier zitiert, Platz 8 ist das höchste der Gefühle momentan. Und aber das ist Platz 18, muss es dann doch nicht sein. Ja? Sondern es darf sich schon rund um Platz 10 bewegen. Und sich so ein gutes Gefühl dann nochmal zu holen, extrem wichtig. Wirklich gut. Freut mich für ihn auch, dass er diese Atmosphäre aufsaugen kann mit so einem tollen Sprung, weil damals ist ja eine traurige Geschichte. Sein Sieg in Oberstdorf musste er mehr oder weniger alleine feiern, weil das Stadion leer war wegen Corona. Und das genießen zu können, mitzunehmen und mit diesem guten Gefühl jetzt weiterzuziehen, auch nach Garmisch, gut, wichtig. Auch wichtig fürs Team, dass da nicht nur im Endeffekt nur der Pius mit der breiten Brust, wie der Schwab sagt, sich da jetzt nach Garmisch bewegt, sondern dass noch einer mit guter Stimmung da ist und die anderen auch hochziehen kann. Und da nochmal den Spin auch zu Wellinger, der jetzt in der Position kommt. Ich habe gar nichts mehr zu verlieren. Jetzt ist mir wurscht. Und er musste die letzten ein, zwei Jahre immer nachdenken, ah, hier darf ich nicht viel verlieren und wer kommt jetzt dahinter? So interpretieren wir es zumindest rein, aber das ist ja dann irgendwann so. Aber jetzt kann er einfach springen. Und dass wir Wellinger noch auf dem Podium sehen, bin ich fest von überzeugt bei dieser Vierschanzentournee. Weil der hat jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Wenn die anderen jetzt das Nachdenken und das Rechnen irgendwann anfangen, Wellinger kann es alles egal sein. Ob der am Ende in der Tournee Siebter wird oder 24. ist völlig wurscht. Ist völlig egal. Und das trifft dann auch für Geiger. Geiger bringt, glaube ich, da müsste alles passen, um aufs Podium zu gehen. Aber für die grundsätzliche Stimmung und für ihn natürlich auch selber war das ein absoluter Befreiungsschlag. Gut, mein Lieber, der Checkout nähert. Ich freue mich jetzt auf die zweite Station, auf Garmisch. Coole Konstellation. Du machst dich heute noch ans Werk, weil du bist bei der Two Nights Tour. Also wir haben uns sehr, sehr gut aufgeteilt
Ja.
heute. Wie sehr freust du dich jetzt auf die Two Nights Tour? Was sind deine Erwartungen? Wenn du es vielleicht ganz kurz runterbrichst, nicht, dass ich hier noch Strafe zahlen muss.
Na, ich bin schon gespannt, was mich da erwartet. Also wie sie es aufziehen. Ich habe auch bewusst versucht, darauf zu achten, wie präsent ist das denn hier im Umfeld eigentlich. Da muss man leider sagen, gar nicht. Also es ist überall nur vom Neujahrsspringen und der großen Tournee die Rede. Da merkt man dann schon, dass diese Two Nights Tour vielleicht so dieses ungeliebte Stiefkind ist, was jetzt notwendiges Übel ist, vielleicht. Aber es war ja auch durchaus zu vernehmen, auch schon aus Oberstdorf, dass es vielleicht eine Hintertür dafür gibt, dass es vielleicht nächstes Jahr schon eine Vierschanzentournee der Frauen auch gibt. Das hat ja Horst Hüttel, der Weltcup-Chef des Deutschen Skiverbandes, angedeutet. Da bin ich mal gespannt, was ich da an Infos ausgrabe. Und ansonsten, du, freue ich mich einfach auf drei intensive, lange Wettbewerbstage. Ich glaube, das auch wird ein schöner Schlagabtausch geben unter den Skispringerinnen. Bin sehr gespannt, wie dieser verkürzte K.O.-Modus funktioniert. Auch das ist ja so eine Unbekannte. Und ja, also wenn das Wetter und die Atmosphäre so bleibt, dann steht, glaube ich, nichts im Wege, dass wir hier drei schöne Tage erleben.
Passt. Super. Dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Guten Rutsch dir. Viel Spaß bei der Two Nights Tour. Guten Rutsch euch alle da draußen. Und jetzt machen wir es kurz, sonst wird es teuer. Fliegt's, soweit es geht. Servus. Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.